Deutschlandfunk Interview.
Wir wollen jetzt sehr grundsätzlich über das Thema weltwirtschaftliche Entwicklung und Ungleichheiten reden. Und dazu begrüße ich am Telefon Jens Südekum, Professor für internationale Volkswirtschaft an der Universität in Düsseldorf und gleichzeitig Mitglied im Beirat im Bundeswirtschaftsministerium Berlin. Guten Morgen, Herr Südekum.
Schönen guten Morgen.
Herr Südekum, beginnen wir mal mit einer der Fragen, die wir heute Morgen in dieser Sendung auch schon gewogen haben. Die Inflation, zumal im Energiebereich, zieht kräftig an. Welche Prognosen sehen Sie denn für die Inflation? Vorübergehend und damit beherrschbar? Oder sagen Sie, na, wir müssen da schon genauer hinschauen?
Natürlich muss man immer genau hinschauen und vorsichtig bleiben. Aber die Aussicht auch auf die relativ kurze Frist schon bis Mitte nächsten Jahres ist, dass die Inflation sich wieder deutlich zurückentwickeln wird und wir wieder bei den Raten sein werden, die wir vor der Pandemie kannten, also eher unter 2%. Das hat jetzt der Internationale Währungsfonds gerade vor 2 Tagen in einem Ausblick nochmal wieder betont. Was wir jetzt gerade erleben, das sind eben sogenannte Basiseffekte, das sind Sondereffekte, zum Beispiel auch wegen der temporären Mehrwertsteuersenkung, die jetzt zurückgenommen wurde. Das wird aber nicht von Dauer sein. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind relativ kurzfristig schon Mitte 2022 wieder bei relativ entspannten Inflationsraten.
Damit kommen wir zur anderen wichtigen Frage. Wie werden sich die Zinsen weiterentwickeln? Wir wissen, dass es da immer natürlich kommunizierende Röhren gibt. Ich habe auch heute Morgen gehört, dass die FED offensichtlich schon darüber diskutiert, wie man und ob man bei den Zinsen etwas tun muss. Wie ist da Ihre Prognose?
Für die Zentralbanken ist es natürlich wichtig, auch immer klar zu kommunizieren, dass man Herr der Lage ist und sollte sich jetzt die Inflation doch stärker verselbstständigen, als es momentan so ausschaut, dass man auch die Mittel und die Mittel hat, dagegen zu steuern. Aber wenn die Inflation sich so entwickelt wie erwartet, dann ist es eben auch wichtig, dass geldpolitisch jetzt nicht eine Panikreaktion einsetzt und man viel zu frühzeitig aufgrund der temporär hohen Inflation jetzt irgendwo auf die Bremse tritt, so wie man es nach der Finanzkrise mal getan hat, und dann mitten noch in einer Rezession die Zinsen zu erhöhen, denn dann würde man die Situation wirklich erheblich verschlimmern. Also von daher glaube ich, wenn die Inflation sich zurückentwickelt, werden wir auch bei den Zinsen mittelfristig wieder auf niedrigem Niveau sein und die Zentralbank muss eben im Prinzip bloß signalisieren, dass sie reagieren könnte, auch um die Märkte zu beruhigen, auch um eine sogenannte Lohnpreisspirale zu verhindern. Aber sie sollte auf jeden Fall kühlen Kopf bewahren und jetzt keine Panikreaktion durchführen.
Naja, diese Diskussionen gehen ja gerade schon los. Wenn ich den einen oder anderen Gewerkschaftsführer höre, dann sagt er, wir brauchen jetzt auch einen ordentlichen Schluck aus der Pulle angesichts dieser Situation. Was rufen Sie denen zu?
Ja, Lohnforderungen sind das eine, die tatsächlichen Lohnabschlüsse sind das andere. Und auch was man so hört, das ist jetzt nicht in dem Bereich angekommen, wo man aus meiner Sicht Angst haben müsste. Wichtig ist, dass alle Marktakteure, und das gilt natürlich dann auch für die Gewerkschaften, im Prinzip erkennen müssen, dass es eben ein temporäres Phänomen ist. Wie gesagt, Mehrwertsteuersenkung, die wurde einmal zurückgenommen, dadurch sind dann die Preise gesunken, dann sind sie wieder gestiegen, sprungartig, aber dieser Effekt, der wird verschwinden, noch im Laufe des Jahres 2021, und ganz mechanisch werden die Inflationsraten dann runtergehen. Das Gleiche wird eben beim Thema Energiepreise und gestörte Lieferketten der Fall sein. Das ist jetzt ein akutes Problem, das sich aber auch im Zeitablauf entspannen wird, und dann lässt die Inflation nach. Und solange das allen Marktakteuren bewusst ist, kann das entsprechend natürlich dann auch in den Lohnverhandlungen so berücksichtigt werden, und dann muss eben so eine Lohnpreisspirale auch nicht entstehen.
Damit kommen wir dann, wenn wir diese Rahmenbedingungen geklärt haben, zu der wichtigen Frage, wie die Investitionen, die offensichtlich in allen Ländern notwendig sind, ich nenne jetzt nur das Stichwort Vorbereitung auf den Klimawandel, aber das ist nur einer der Faktoren. Es gibt auch sicherlich viele Nachholeffekte, weil die Staaten in den zurückliegenden Jahren oft zu wenig investiert haben. So, wie kriegen wir denn diese Investitionsfinanzierung hin für die Transformation? Dass das eine gewaltige Aufgabe ist, ich glaube, da besteht kein Dissens, oder?
Das ist eine ganz gewaltige Aufgabe. Vor der Pandemie kursierten so Zahlen, dass Deutschland einen Nachholbedarf von rund 500 Milliarden Euro im Bereich der öffentlichen Infrastruktur hat. Bis 2030, das sind so etwa 50 Milliarden zusätzlich pro Jahr. Jetzt sind vor einigen Wochen nochmal Zahlen berechnet worden, wie viel öffentliche Ausgaben sind notwendig, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. da kommt man auch so auf 460 Milliarden oder 46 Milliarden im Jahr. Da doppelt sich einiges, aber man kann grob sagen, dass eigentlich ein zusätzlicher Ausgabenbedarf von um die 75 Milliarden Euro pro Jahr notwendig ist, um die Klimaziele zu erreichen und um die Defizite im Bereich der Infrastruktur auszugleichen. Und diese Summe tatsächlich auf die Straße zu bringen und überhaupt zu finden in der angespannten Haushaltslage, das ist gar keine leichte Aufgabe.
Ja, die Schuldenbremse steht und ich glaube, wir beide müssen heute Morgen nicht darüber diskutieren. Sie wird auch weiterstehen. Es wird keine Mehrheit geben von 2/3, dass die Schuldenbremse aufgelöst wird oder aufgehoben wird. Spannende Frage. Wie kann das gelingen? Was ist Rolle des Staates und was können die Privaten beitragen?
Also ich glaube, es gibt nicht die eine große Lösung. Das wäre eben, wenn man eine Reform der Schuldenbremse anpeilte. Man müsste das dann auch auf europäischer Ebene machen, weil es hilft auch nichts, wenn Deutschland das alleine macht. Dann müsste man im Prinzip ran an den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Das ist nicht zu sehen, dass das kurzfristig gelingt. Insofern geht es um kleinere Schritte, die man gehen kann an vielen Stellen. Im Beitrag haben wir es gehört, die Mindeststeuer, die bringt sicherlich ein bisschen zusätzliche Einnahmen, das wird aber nicht reichen. Es gibt jetzt Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, wie man damit umgehen könnte. Ein Vorschlag ist, dass man, solange die Schuldenbremse noch ausgesetzt ist, also im Jahr 2022, nochmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle nimmt, so gesehen, und eine große Rücklage bildet und dann in den Folgejahren diese Rücklage auflöst. Und das ist ein bisschen heikel, weil man dann quasi Corona als Argument nutzen würde, um zu sagen, wir holen uns damit Geld, was wir dann für Klimaschutz und Digitalisierung ausgeben. Das wird juristisch ein bisschen heikel. Ein anderer Weg besteht darin, dass man versucht, öffentliche Investitionen aus dem Kernhaushalt auszugliedern in öffentliche Investitionsgesellschaften. Das sind so Konstrukte wie etwa die Deutsche Bahn, die ja eben für den Schienenverkehr verantwortlich ist und deren Schulden aber nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden. Und solche Dinge sind dann eben auch in anderen Bereichen, Autobahnen oder Digitalnetze, Energienetze auch denkbar. Das wird aber auch nicht das Problem alleine lösen, weil man damit eben bestimmte Formen von Ausgaben vielleicht ausgliedern kann. Und das ist juristisch auch nicht ganz ohne, aber andere Bereiche nicht. Also ich glaube, es wird nicht die ganz große eine Lösung geben, sondern man muss da mehrere Konzepte verfolgen.
Auf der anderen Seite die spannende Frage ist ja, was sind wirklich dann Investitionen und muss man nicht befürchten, dass sozusagen unter der Überschrift Investitionen dann auch andere Dinge gepackt werden, die da möglicherweise nicht reingehören? Der Investitionsbegriff ist doch da sicherlich ein zentraler Punkt, oder?
Natürlich, das ist immer heikel zu definieren, was ist eine Investition, und es ist auch immer die Schwierigkeit, dass man dann sagt, das sind die guten Staatsausgaben und die Nichtinvestitionen, der Staatskonsum sind die schlechten Staatsausgaben. Das stimmt natürlich so nicht. Also zum Beispiel sämtliche Personalkosten, auch im Bereich Forschung und Lehre, auch bei der inneren Sicherheit, das sind alles keine Investitionen, die sind aber natürlich enorm wichtig. Aber bei den öffentlichen Investitionsgesellschaften, von denen ich gesprochen habe, da ist so ein Problem eigentlich nicht wirklich existent. Da ist es recht zielgenau, was man da macht. Also wenn man zum Beispiel eine Gesellschaft gründet des Bundes, die für den Ausbau des 5G-Mobilnetzes, Digitalnetzes verantwortlich ist, dann wird das Geld auch nur da landen. Also da gibt es eigentlich kaum Kanäle, wie dieses Geld dann in irgendwelchen anderen Verwendungen landen könnte. Was anderes ist es bei dieser großen Rücklage, wenn man 2022 einmal quasi so eine Rücklage auffüllt, die ist prinzipiell flexibel und könnte für alles Mögliche verwendet werden. Aber gut, ich meine, Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments und da müssen wir dann natürlich auch aus meiner Sicht darauf vertrauen, dass dann auch die neue Bundesregierung und der neue Bundestag eben erkennt, wo wirklich großer Handlungsbedarf ist, um die Volkswirtschaft zu modernisieren und dann die Mittel, die ja ohnehin knapp sind, dann auch wirklich in diese Bereiche zu kanalisieren.
Das war Jens Südekum heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk, Professor für internationale Volkswirtschaft, zur Frage, wie können Investitionen finanziert werden? Herr Südekum, danke für das Gespräch.
Sehr gerne.